Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mein Name ist Jan Wresmann. Ich bin Landwirt und ich komme aus Niedersachsen, aus der Region in der Nähe von Oldenburg. Und mein Anliegen hängt mit meinem Beruf zusammen. Ich bin Landwirt und ich habe den Eindruck, dass die Landwirtschaft in der Berichterstattung, insbesondere in den öffentlich-rechtlichen Medien, erstens zu kurz kommt und zweitens eher schlecht wegkommt.
Nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast. Brigitte Beetz ist hier aus der Medienredaktion im Deutschlandfunk. Wir machen uns hier Gedanken, wie es um die Medien bestellt ist. Wir reden mit Hörerinnen und Hörern über deren Medienkritik und auch über deren Fragen und Anregungen. Jan Wresmann haben wir eben schon gehört und er hat uns geschrieben mit etlichen Anliegen rund um die Berichterstattung über seinen Beruf.
Landwirtschaft kommt fast immer nur vor, wenn negativ berichtet wird, wenn wieder irgendetwas passiert ist, was der Landwirtschaft angelastet wird oder was tatsächlich schlecht gelaufen ist in der Landwirtschaft, dann wird berichtet.
Auch wenn der Verbraucher auf gesunde Ernährung achtet, am Ende verderben einem die omnipräsenten Lebensmittelskandale irgendwie den Geschmack. Wöchentlich wird uns ein neuer serviert. Pferdefleisch, falsche Eier, Schimmelpilz im Tierfutter.
Der Dioxinskandal in Deutschland hat sich weiter ausgeweitet. Die Giftdosis war bei neuen Proben fast 78 Mal so hoch wie erlaubt.
Besonders umstritten war ja der Einsatz von Pestiziden im Schutzgebieten.
Es wird zum Beispiel immer wieder wiederholt, Glyphosat fördere das Insektensterben.
Glyphosat ist das wohl umstrittenste Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Für die einen ein Wundermittel, das günstig, effektiv die Felder vom Unkraut säubert. Für die anderen ein Teufelszeug, das krebserregend ist und die Natur schädigt.
In der konventionellen Landwirtschaft würde der Bauer hier Glyphosat spritzen.
In der allgemeinen Berichterstattung, es wird unbewusst oder wie auch immer eine moralische Überlegenheit des Umweltschutzes und des Biolandbaus angenommen.
Bioprodukte sind gesund, kommen aus der Region, von kleinen Höfen mit glücklichen Tieren. Das denken zumindest viele.
Bio wird immer beliebter und das seit Jahren.
Ist die Bio-Wende zu schaffen?
So Dinge wie Lebensmittelskandale, die wir in den letzten 10, 20 Jahren öfter mal in den Meldungen hatten, werden grundsätzlich irgendwie auch immer den Landwirten angerechnet, auch wenn das letzten Endes irgendwo auf einer anderen Wertschöpfungsstufe zu verantworten gewesen wäre. Es heißt dann immer, ja, die deutsche Landwirtschaft. Und das fällt mir negativ auf und ich frage mich, woran das liegt und ob man das irgendwie auch ändern könnte und ob eine Landwirtschaft oder die Berichterstattung über die Landwirtschaft nicht auch umfangreicher und neutraler stattfinden könnte.
Wenn ich das jetzt so höre, Herr Wresmann, finde ich Ihre Kritik erstmal sehr nachvollziehbar. Jetzt aus meiner Perspektive, die solche Nachrichten eher konsumiert als selber produziert. Da würde ich aber gerne eine Fachjournalistin fragen, was die dazu meint. Und die haben wir hier auch zugeschaltet. Meine Kollegin Britta Fecke, nämlich aus der Deutschlandfunkredaktion Umwelt und Verbraucher. Britta, was sagst du zu der Kritik von unserem Hörer?
Ich kann zwei Sachen sehr gut nachvollziehen. Ich kann sie auch ein bisschen begründen. Das eine ist die Kritik, dass meistens über Negatives berichtet wird. Ich glaube, das ist einfach unserer Art der Berichterstattung geschuldet. Also es gibt natürlich auch längere Reportageformate, wo man einfach mal schaut, wie arbeitet der Geigenbauer, wie arbeitet der Landwirt und wie arbeitet vielleicht auch ein Journalist. Aber wenn es um Nachrichten geht, dann sind es ja doch leider meistens Katastrophen von Fukushima angefangen über ja auch Lebensmittelskandale. Und das ist aber auch, finde ich, unsere Aufgabe, nämlich Missstände aufzudecken und darauf hinzuweisen. Dann liegt es wohl doch in der Natur der Sache, dass das dann eher negative Berichte sind, gerade wenn es um Lebensmittelskandale, Tiertransporte oder andere Missstände geht. Ich finde aber schon, dass zumindest wir und auch anspruchsvolle andere Medien wie die Süddeutsche oder die FAZ durchaus unterscheiden, auf welcher Wertschöpfungsebene das passiert ist. Also wir haben sehr darauf geschaut, was bei Tönnies alles schief lief. Wir haben auch Also ich erinnere mich jetzt an eine Moderation von mir vor kurzem, als die Grüne Woche digital abgehalten wurde. Da habe ich das so anmoderiert, dass zwar die Grüne Woche digital ist, aber dass analog die Bauern protestieren gegen die Preispolitik der Discounter. Also ich gebe Ihnen schon recht, dafür, dass Lebensmittel und Landwirtschaft so wichtig ist in unserem Leben, kriegen viele davon viel zu wenig mit. Das sehe ich auch so. Aber ich versuche eigentlich schon, und ich kenne auch andere Kollegen, sehr differenziert darauf zu schauen und eben schon auf Missstände aufmerksam zu machen und auch zu gucken, auf welcher Ebene der Wertschöpfungskette die stattfinden.
Aber das würde ja, Britta, schon bedeuten, dass, sagen wir mal, das alltägliche Leben in der Landwirtschaft nicht abgebildet werden kann, oder? Also ich merke so ein bisschen, da gibt es ja schon eine Stadt-Land-Kluft sozusagen, also dass immer mehr Leute, die in der Stadt wohnen, auch viele Journalistinnen und Journalisten, die eben meistens auch in der Stadt wohnen, weil eben da die Arbeitsplätze sind für uns, dass sie nicht unbedingt mehr wissen, was auf dem Land so passiert.
Das kann sehr gut sein, ja. Ich glaube, das ist auch nicht nur das Problem mit der Landwirtschaft, aber also ein kleines persönliches Beispiel. Ich bin selber sehr viel in den Wäldern unterwegs und habe im Sommer da Waldhimbeeren gefunden und habe die mit Freude gepflückt. Und diese Wälder sind halt seit Corona-Zeiten wirklich enorm voll. Das heißt, da sind jetzt also auch Menschen, die sonst überhaupt keinen Bezug zur Natur haben, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen in der Zeit. Ist ja auch schön, sie kriegen also wieder ein bisschen Kontakt zur Natur oder zu dem, was sie so wahrnehmen. Also ich aß diese Himbeeren und um mich herum gruppierten sich Menschen und fragten, was ich da mache. Und ich dachte, ja, ich esse Waldhimbeeren. Und die meinten dann, ja, sind Sie sicher? Ich so, ja, ja. Ja, vielleicht sind die giftig. Ich so, ich wüsste jetzt nicht, warum. Und ich dachte, wer weiß, vielleicht gibt es irgendeine bakterielle Verseuchung, von der ich nichts mitbekommen habe. Nein, sie trauten also tatsächlich diesen Himbeeren nicht zu, dass sie Himbeeren seien. Dann habe ich ihnen erklärt, dass ich Biologin bin, dass ich schon von klein auf Himbeeren esse, dass ich die auch viel besser finde als die gekauften, sogar ein bisschen besser als die aus dem Garten meines Vaters. Und dann haben sie mitgegessen und waren total begeistert. Und ich war so, also ich habe mich für sie gefreut, aber ich war so erschrocken, dass diese Menschen wirklich Himbeeren nicht erkannt haben. Das ist die eine Erfahrung. Und die andere Erfahrung ist aber, also ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, seit 20 Jahren besuche ich denselben Walnussbaum. Ich weiß ungefähr, wann die Walnüsse soweit sind. Die sind köstlich, alles ungespritzt, der steht hervorragend. Und hol mir da meine Walnüsse. Und jetzt seit ein paar Jahren ist das sehr schwierig. Also den Baum habe ich schon aufgegeben, weil den kennen jetzt schon so viele. Und ich weiß, wo so ein paar Wilde noch stehen, weil die Eichhörnchen da gut gebuddelt haben. Aber auch da finde ich nichts mehr. Und auf der anderen Seite, also gibt es immer mehr Menschen, die sich relativ gut auskennen. Also die wissen, wann was blüht, die wissen, wann man was erntet. Und sie wissen auch, wie man es verarbeitet. Also der Städter ist, glaube ich, zweigeteilt. Einerseits hat er völlig den Kontakt verloren zu den Lebensmitteln. Es muss halt eingeschweißt billig im Regal liegen und dann wird es genommen. Und die andere, der andere Teil scheint sich viel intensiver damit auseinanderzusetzen und der geht viel mehr nach draußen und nutzt auch alles, was einem die Natur noch so zu bieten hat. Ist jetzt meine persönliche Erfahrung.
Aber welche Rolle spielen da die Medien?
Tja, also wir hatten im Deutschlandfunk bis 2006, glaube ich, eine Sendung, die hieß Umwelt und Landwirtschaft. So heißt sie nicht mehr. Sie heißt Umwelt und Verbraucher. Die Verbraucherthemen sind sicherlich auch wichtig und ich glaube, man hat auch versucht, diesem Rechnung zu tragen. Aber Landwirtschaftsthemen werden bei uns in der Tat entweder über Reportagen abgebildet, über Zuchterfolge im Kontext mit Klimawandel, wenn man irgendwie über Anpassungsstrategien spricht. Aber es gibt tatsächlich keinen richtigen Sendeplatz mehr dafür. Es ist bedauerlich und ich sehe es auch in anderen Medien nicht. Also vielleicht müssten auch mehr Landwirte, so wie Sie, Herr Vresmann, sich hin und wieder die Zeit nehmen, neben all dem, ich habe mir das angeschaut, also Sie machen ja sehr, sehr viel auf Ihrem Hof, neben Obstplantagen und einer intensiven Fruchtfolge, was ich ganz, ganz wunderbar finde. Aber vielleicht müssten immer wieder Landwirte, die auch so gut formulieren können, wie Sie es können in Ihrer E-Mail, sich hin und wieder ein Herz fassen und ja, an Menschen wie uns herantreten, damit solche Themen auch eine Öffentlichkeit finden.
Also einmal das Herantreten, auch unsere umfangreiche Fruchtfolge. Ich habe jetzt im letzten Jahr in Begleitung des NDR Senf angebaut. Eine kleine Fläche für eine kleine Manufaktur, die in Wilhelmshaven unseren Senf dann zu Senfpaste verarbeitet. Und das wurde dann im November als Nordreportage um 8.15 Uhr im NDR gesendet. Sowas findet statt. Also das will ich gar nicht mal abreden. Ich glaube nur, dass das eine völlig andere Zielgruppe erreicht als die Umweltnachrichten im Deutschlandfunk. Und selbst wenn es die gleichen Leute erreicht, wird das nicht miteinander verknüpft. Also ich habe die Autorin, oder die den Film gemacht hat, die hat sehr kompetent gearbeitet. Die hatte vorher einen Bericht über Zwiebeln gemacht, aus Zwiebelanbau in Hannover, den ich mir angeschaut habe, der auch sehr kompetent war, nicht reißerisch, nicht in die eine oder andere Richtung. Und das war sehr gut und das war auch nicht Bilderbuchbauernhof, sondern das war wirklich Landwirtschaft. Nur ich glaube einfach, dass die Menschen, die im Vorabendprogramm den NDR schauen, nicht die Umwelt- und Verbrauchersendung im Deutschlandfunk hören. Und wenn sie es hören, dann bringen sie die beiden Dinge einfach nicht zusammen. Ich glaube, das ist irgendwie abgekoppelt. Also es gab ja auch mal diese Formate im NDR, zum Beispiel Landlust TV.
Winterzeit in der kleinen Ortschaft Sievern. Hier zwischen der Seestadt Bremerhaven im Süden und Cuxhaven im Norden fühlen sich die Schweine und Ferkel der Familie Icken sauwohl. Alte Bauernwälder, weitläufige Weide- und Ackerflächen prägen die Landschaft im Tal der Ilmenau.
Wo dann wirklich Bauernfamilien gebastelt und sich geschminkt haben und Quarkmasken aufgelegt haben. Wir waren übrigens auch mal dabei, das war eine sehr unangenehme Erfahrung, muss ich sagen. Das ist der Bilderbuchbauernhof auf der einen Seite und der tendenziell realistisch bis stark negativ dargestellte oder die leicht negativ dargestellte Landwirtschaft in der Berichterstattung auf der anderen Seite. Und die beiden Dinge werden nicht gekoppelt. Und das ist, es können sich Menschen nicht vorstellen, dass der Bauer, der den Senf anbaut, dass der gemeint ist, wenn von ausgeräumten Landschaften und Pestizideinsatz und von Insektensterben die Rede ist, wofür die Bauern dann immer als Erste verantwortlich gemacht werden. Das bringen die Menschen einfach nicht zusammen. Das ist für das eine ist die Abendunterhaltung, das andere ist die Information. Und wenn dann die Information sagt, der Bauer ist an allem schuld oder der Bauer macht so viele Fehler und es ist fast immer die Landwirtschaft, die dann in einen Topf geschmissen wird, auch gerne, dann ist das die Information, die ich habe und alles andere ist so ein bisschen Geschichten erzählen. Das ist so wie die Märchen von früher, aber das ist nicht das, was worüber ich jetzt meine Meinung in Wirklichkeit bin.
Das heißt, Sie hätten es gerne, dass die Landwirtschaft ähnlich ernst genommen wird, sagen wir mal, wie die Automobilindustrie oder wie, mir fällt jetzt gar kein anderes Beispiel ein, aber dass, sagen wir mal, die Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges auch, sagen wir mal, in den Nachrichten oder in anderen allgemeinpolitischen Sendungen mehr zum Tragen kommt?
Tatsächlich hatte ich mir die Autoindustrie auch in der Vorbereitung selber rausgeguckt. Es gibt ja auch keine Verkehrssendungen im Deutschlandfunk. Also es gibt ja keine halbstündige Sendung, die sich nur mit Autos und Schienen oder sowas auseinandersetzt. Insofern ist das vielleicht gar nicht. Es wird ja gerne von übergeordneten Themen, die das ganze Ding durchziehen müssen, gesprochen. Und das ist bei der Automobilindustrie meines Erachtens der Fall. Die Automobilindustrie wird erstmal als Wirtschaftsfaktor Wirtschaftszweig wahrgenommen. Da ist sie ein Wirtschaftsfaktor, ist ein Arbeitgeber, steigert das Bruttosozialprodukt. Es wird natürlich auch über Skandale berichtet. Der Dieselskandal ist ja nur lang und breit und immer wieder ausgeschlachtet worden und auch berichtet worden. Ist ja auch wahrscheinlich richtig so. Aber es wird auch immer wieder gesagt, wie wichtig die Autoindustrie ist und wie sie jetzt versucht, sich zu ändern und alles besser zu machen und wie wir sie noch lange brauchen und so weiter und so fort. Und das ist in der Landwirtschaft einfach nicht der Fall. Sowas ist lange nicht so viel wie in der Autoindustrie. Und wenn man den ganzen Lebensmittelsektor, den wir ja subsumiert werden, dazu rechnet, dann ist die ja durchaus nicht weniger wichtig für unser Bruttosozialprodukt als die Autoindustrie. Also nicht deutlich weniger wichtig. Also spielt ja in einer ähnlichen Kategorie. Und wenn man so in dieses Thema Skandale und so weiter, es fällt auf die Bauern vor Ort zurück. Also ich selber sehe mich da noch nicht so betroffen, höre aber von Landwirten, wo es wirklich Schwierigkeiten gibt, die Kinder in die Schule zu schicken, weil das ja die Kinder von Giftspritzern sind und die kommen in der Schule nicht zurecht. Und es geht mir gar nicht darum, das jetzt so sehr zu polarisieren, aber das ist teilweise eine Wahrnehmung, die ich auch von anderen Bauern mitbekomme. Da ist einfach ein Missverhältnis. Ich kann nicht einen Landwirten genauso für alles Mögliche verantwortlich machen, wie ich das mit einem Manager eines Autokonzerns oder eines Internetkonzerns mache.
Ich gebe Ihnen natürlich recht, dass wir auf diese Missstände aufmerksam machen, aber ich wüsste auch nicht, wie wir darauf verzichten sollten, weil ich sehe es schon so, dass das die Verantwortung der Journalisten ist, da aufzuklären. Und wir haben zum Beispiel neben Malta die allerschlechtesten Nitratwerte in Bezug auf das Grundwasser, das uns ja versorgt mit Trinkwasser. Und das ist ein Missstand, den können wir nicht einfach hinten überfallen lassen. Wir haben ein EU-Vertragsverletzungsverfahren am Hals, weil wir es nicht hinkriegen, unser Grundwasser vor Nitrateintrag zu schützen.
Grundsätzlich ist die exzessive Landwirtschaft, vor allem aber die Viehhaltung, schuld an den zu hohen Nitratwerten.
Und auch hier kämpfen die Wasserwerker schon seit langem und zunehmend mehr mit einem Problem: Nitrat. Es lässt die Böden versauern und ist in zu hohen Konzentrationen sogar gesundheitsschädlich.
Und dieses ganze Nitrat kommt aus der Landwirtschaft, also von einer totalen Überdüngung, aus der Gülle, aus der Jauche und auch aus anorganischen Düngern. Wir haben wirklich eine Überproduktion, das wird jetzt nicht Ihren Hof betreffen, aber wir haben einfach eine Überproduktion an Tieren. Wir exportieren auch noch Fleisch. Wir wissen nicht, wohin mit dieser ganzen Gülle und der Jauche. Und wenn es zu solchen Ausfällen kommt, also wenn die Grenzwerte von 50 Milligramm Nitrat pro Liter überschritten werden, dann ist das immer an den Missstellen, wo eine intensive Landwirtschaft betrieben wird. Ich empfinde es als meine Pflicht, darauf hinzuweisen und das auch immer wieder zu tun, bis es halt besser wird. Ich sage dann auch nicht, Bauer sowieso ist schuld. Ich versuche eigentlich auch, das an die Politik zu adressieren, weil da steckt ja eine Maschinerie hinter und ein Subventionsbetrieb, auch vor allem auf europäischer Ebene, der meiner Ansicht nach freundlich gesprochen fragwürdig ist. Und ich denke schon, dass es die Aufgabe ist, der Journalisten darauf aufmerksam zu machen. Ich habe jetzt nur das Wasser rausgenommen und nicht das Insektensterben. Ich könnte Ihnen das auch noch, also ich wissen es selber, das könnten wir alles noch aufdröseln, dass zum Beispiel nur noch 80% der Insekten da sind in der Biomasse, jetzt nicht in der Artenzahl. Und das waren jetzt nicht irgendwelche Journalisten, die das ausgegraben haben, sondern der Entomologische Verein in Krefeld. Also sehr, sehr kundige Laien, die einfach irgendwann gesagt haben, ja, dass wir keine Singvögel mehr haben, liegt daran, dass wir keine Insekten mehr haben. Und dann ist man ziemlich schnell bei strukturarmer Landschaft, was nicht nur die Landwirte zu verantworten haben, sondern auch viele, die meinen, sie müssten irgendwie noch das nächste Gewerbegebiet ausschreiben, damit sie einfach noch zusätzlich Steuereinnahmen bekommen. Viele, die auch meinen, sie müssten aus ihrem Vorgarten irgendwie so eine Asphaltwüste machen. Also es sind natürlich nicht nur die Landwirte, aber wir prangern auch für bestimmte oder wir weisen, wenn es jetzt um Insektensterben geht, nicht nur auf Landwirte hin, sondern auf viele Missstände. Aber oder nicht nur auf die Landwirte, sondern auf eine bestimmte Form der Landwirtschaft. Und ich finde tatsächlich, das ist meine Aufgabe.
Ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht Ihre Aufgabe ist. Ich muss zugeben, ich bin in Studien nicht besonders gut. Ich habe einfach schlichtweg keine Zeit, Studien zu lesen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Bauernvertreter, die auch inhaltlich deutlich besser mit Ihnen diskutieren können. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung nochmal ein Gespräch gehört, was Sie moderiert haben mit Herrn Scharnfeld, einem Bauunternehmer in Südwesten. Da haben Sie diese Zahl von 80% auch genannt. Da wurden Sie auch korrigiert auf 75%. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass damals dass die Studie rauskam, dass 75%
war. Nee, ich habe die Zahlen tatsächlich vorliegen. Zwischen 1989 und 2013 ist die Biomasse der Fluginsekten um 80% zurückgegangen. Das sind die Zahlen von diesem entomologischen Verein, die wirklich schon ewig sammeln.
Ja.
Aber selbst wenn es 75% wären, selbst wenn es nur 60% wären, ist das ein enormer Rückgang.
Ich bin da bei einem anderen Thema nochmal, das würde ich gleich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, einfach, dass Dinge häufig überspitzt dargestellt werden und sehr häufig wiederholt werden, bis die einfach zu einer Wahrheit werden, die vielleicht so nicht in Gänze stimmt. Das ist einfach so ein kulturelles Problem. Was ich zu Ihren Inhaltlichen nochmal sagen wollte, also einmal zur Transparenz. Ich bin, was ich gerade sagte, aus der Nähe von Oldenburg, ich bin Südoldenburg. bekannten Schweinegürtel Deutschlands. Wir arbeiten mit einem Schweinemastbetrieb zusammen und bringen auch Gülle aus den Betrieben. Also auch ich könnte durchaus für Nitratwerte im Boden verantwortlich sein. Das nochmal zur Transparenz, dass wir nicht aneinander vorbeisprechen. Es ist bei uns aber auch so, sowas lässt sich ja auch durchaus an der Nachfrage nach Fläche ablesen, weil ja auch Gülle auf Fläche ausgebracht werden muss, rechtmäßig. Und es ist bei uns tatsächlich so, dass aufgrund von Gesetzgebung die Biogasanlagen in den Nullerjahren hier wirklich auf den Boden geschossen sind. Und dass da selbst intensive Schweinebauern teilweise geschwitzt haben, ob sie noch die nötigen Flächen zusammenbekommen. Also es ist auch wiederum, also es geht hier um den Hintergrund. Also klar, natürlich sind es Landwirte, die eine Biogasanlage bauen, die Gärreste produzieren, die irgendwo untergebracht werden müssen, die Mais produzieren, der möglicherweise nicht optimal gedüngt werden kann, ohne dass Nitratverluste eintreten. Aber es ist letzten Endes natürlich auch aufgrund einer gesellschaftlichen Entwicklung und einer politischen Entscheidung, dass genau das passiert ist und dass in einer Region, in der Landwirte gewohnt sind, auf wenig Fläche intensiv zu arbeiten, dass das natürlich voll einschlägt, das ist einfach klar. Und das ist, glaube ich, dann wieder zu kurz gesprungen zu sagen, das sind die Bauern.
Und, aber ich finde, das ist ein super Beispiel, das Sie nennen, und ich kann nur für mich sprechen. Da habe ich wahrlich nicht auf die Landwirtschaft eingeschlagen, sondern mir ging es da sehr um die Politik, die mit ihren Biogasanlagen wirklich diese Teller-Tank-Diskussion angestoßen hat, beziehungsweise meiner Ansicht nach völlig übers Ziel hinausgeschossen hat. Und gerade wenn Sie diesen Maisanbau ansprechen, der ja sehr wasserintensiv ist auch. Das ist eine C4-Pflanze, die bindet wahnsinnig viel Kohlenstoff, hat schnell viel Biomasse, braucht aber sehr viel Wasser. Es ist also wirklich fragwürdig, ob wir Mais überhaupt noch so anbauen können. Und ich finde, in vielerlei Hinsicht ist das politisch völlig falsch gelenkt worden. Und die Landwirtschaft habe ich da nie irgendwie an den Pranger gestellt, sondern ist wirklich hinterfragt, ob da nicht politisch einfach nicht in die richtige Richtung gedacht wurde. Also ich finde schon, dass wir hier im Deutschlandfunk tatsächlich differenzieren.
Ich jetzt als landwirtschaftliche Laien, wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, merke ich, es ist kompliziert. Erstens sind die Probleme kompliziert und nicht einfach runterzubrechen auf Gut und Böse. Aber ich frage mich aber, ob Herr Vreesmann in dem Punkt recht hat, dass wir als Journalistinnen und Journalisten extrem positiv, sagen wir mal, auf die Biolandwirtschaft, auf die ökologische Landwirtschaft schauen und das, was wir unter konventioneller Landwirtschaft verstehen, was ja auch schon ein komischer Begriff ist, wenn man sagt konventionelle Landwirtschaft, dass wir da relativ wenig hingucken oder uns als Journalisten, die sich jetzt nicht, also ich nehme jetzt einfach mal mich als Journalistin, die sich nicht konkret mit Landwirtschaft beschäftigt, aber auch ein bisschen außen vor lässt, sozusagen aus der Beobachtung. Was würden Sie sagen, Herr Vreesmann, habe ich das richtig zusammengefasst?
Es ist tatsächlich so, dass das eigentlich so mein Hauptaspekt ist, dass eigentlich diese der Umweltschutz und die Biolandwirtschaft so ein bisschen als moralisch überlegen dargestellt werden. Und es ist vielleicht gar nicht mal so sehr im Fachjournalismus. Es ist einfach auch so in der allgemeinen Berichterstattung. Es wird unbewusst oder wie auch immer eine moralische Überlegenheit des Umweltschutzes und der und des Biolandbaus angenommen. Und das findet dann ganz häufig zwischen den Zeilen oder Nebensätzen dann auch wieder statt. Also es ist, wenn Nachrichtenredakteurinnen in den allgemeinen Nachrichtensendungen Gespräche führen und wird am Rande über Landwirtschaft, über Ernährung, über Umweltschutz gesprochen, dann habe ich das Gefühl, und jetzt geben wir der konventionellen Landwirtschaft nochmal schnell im Vorbeigehen eine Ohrfeige. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gemeint, aber so fühlt es sich einfach an.
Haben wir so eine positive Vorurteilsnahme gegenüber Bio- und Umweltschutz, Britta? Weil ich würde jetzt so ganz spontan sagen, Umweltschutz, da kann doch eigentlich keiner was gegen haben. Ja. Ich weiß ja, Herr Friesmann, Sie haben es wahrscheinlich auch anders gemeint, aber ich jetzt als naiver Nicht-Landwirtschaftsjournalist sage jetzt, ist doch super Umweltschutz und Bio, da kann ich doch nur sagen, dass...
Robert Habeck sagte mal auf einem Parteitag, wir müssen auch mit den Landwirten sprechen, die Angst vor zu viel Umwelt haben. Das ist natürlich so eine Ohrfeige, also das tut mir leid, also das ist... Es geht ja nicht darum, dass die Landwirte keinen Umweltschutz machen wollten. Also jetzt auch wieder, wir dürfen nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich Landwirte, es gibt sicherlich auch landwirtschaftliche Unternehmen, die als letztes auf den Umweltschutz gucken. Aber es gibt ja keinen, es gibt ja sehr viele Landwirte, eine Masse an Landwirten, die sich mittlerweile Gedanken machen, wie können wir es besser machen. Also der Weg dahin ist natürlich immer so ein bisschen. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir immer schon alles falsch gemacht haben. Also es ist ja, nur weil Umweltorganisationen sagen, das ist alles falsch, heißt das ja noch lange nicht, dass es so ist. Also das ist ja auch noch nicht, also natürlich gibt es Studien und so weiter, aber es ist ja, es wird vieles einfach von Umweltschutzorganisationen teilweise oder Umweltredakteurinnen einfach als wahr hingestellt, als umweltfeindlich oder umweltfreundlich hingestellt, was bei näherer Betrachtung nicht so eindeutig weiß oder schwarz ist, sondern vielleicht hellgrau, wenn es als schwarz dargestellt wird, oder dunkelgrau, wenn es als weiß dargestellt wird.
Haben Sie dann ein Beispiel für uns? Ist so. Haben Sie dann ein Beispiel für uns, Herr Friesmann?
Es ist zum Beispiel, ich möchte jetzt gar nicht dem Glyphosatverbot jetzt gegenreden. Also aber es wird zum Beispiel immer wieder wiederholt, Glyphosat fördere, dass Insekten sterben.
Für die Natur sind sie unersetzlich. Wildkräuter und Insekten. Für den Landwirt sind sie oft unliebsame Konkurrenten, die seinen Ertrag schmälern. Deshalb bekämpft er sie.
Ganz besonders praktisch ist es für die Landwirte. 90% des weltweit genutzten Glyphosats wird in der Landwirtschaft eingesetzt.
Ein wichtiger Punkt ist der Ausstieg aus dem Glyphosat. Es soll ab 2024 ein absolutes Glyphosatverbot geben. Vorher ist das Unkrautvernichtungsmittel nur in Ausnahmefällen erlaubt.
Es gab einen Bericht im Bundestag, für den Bundestag-Umweltausschuss, glaube ich, war das... Darin wurde geschrieben, dadurch, dass Glyphosat alle Pflanzen abtötet, seien keine Blüten mehr da und dadurch werde das Insektensterben gefördert. Glyphosat wird eingesetzt vor der Aussaat, damit keine Konkurrenz für die Pflanzen da sind. Das Gleiche wird gemacht, wenn man den Pflug einsetzt. Es wird der Boden umgedreht, um alle lebenden Pflanzen 30 Zentimeter unter die Erde zu verfrachten. Ganz nebenbei, sie verfrachten da auch jede Menge Springschwänze und Käfer unter die Erde, wo die nicht wieder wegkommen. Das heißt, sie haben nach dem Pflug eine tote Landschaft. Genauso haben sie nach Glyphosateinsatz eine tote Landschaft. Sie haben aber oben noch eine organische Masse obendrauf, von der sich wenigstens die Regenwürmer laben können. Glyphosat, kann man drüber denken, was man will, ob es krebserregend ist oder nicht, ob es sinnvoll ist, das einzusetzen oder nicht, kann man diskutieren. Aber zu behaupten, weil es alle Pflanzen abtötet, sei es hauptverantwortlich für das Insektensterben, das ist einfach ein Wahrnehmungsfehler, der durch die ständige Wiederholung durch interessierte Kreise einfach nicht einfach als wahr mittlerweile angenommen wird. Und da können die Bauern so lange reden, wie sie wollen. Es wird von der Umweltministerin und es wird von UmweltjournalistInnen so kommuniziert und deswegen ist das so. Wie gesagt, Glyphosat kann man lange diskutieren. Dieser Aspekt, den finde ich einfach falsch dargestellt und falsch wahrgenommen.
Ich möchte zu ein paar Aspekten etwas sagen, die Sie jetzt angeschnitten haben. Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass, weil man es auch nicht kritisch hinterfragt, Bio an sich schon gut dasteht. Ich glaube, dass auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher denken, oh Bio, wunderbar, die haben gleich eine Idylle im Kopf. Und viele Bio-Unternehmen sind sehr große Betriebe und es ist da vielleicht auch wahrlich nicht so idyllisch, wie sich das viele vorstellen. Also da mangelt es vielleicht auch einfach an Informationen. Dann, wo Sie auf Glyphosat anspielen, ich könnte auch die Bienen noch ins Spiel bringen. Es wird hier immer nur über das Bienensterben geredet. Ich glaube, das sind einfach Begriffe, die synonym verwendet werden. Also Bienen, da kann jeder noch was mit anfangen, da muss ich auch nicht groß ausholen. Bienen sind auch irgendwie sympathisch, weil viele denken, wenn die Bienen nicht da sind, dann bekomme ich keinen Apfelsaft mehr. Wenn eine Florfliege nicht da ist, das interessiert einfach keinen. Also die Bienen stehen synonym und Glyphosat steht auch ein bisschen synonym für den Pestizid- und Herbizideinsatz. Das ist vielleicht problematisch, weil es vereinfacht ist. Ich finde es aber ohnehin problematisch, dass sehr, sehr vieles vereinfacht wird. Ich hatte einen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, der nur über kurze Sätze regiert hat. Das wäre vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen. Daran können wir jetzt hier wahrscheinlich nichts ändern. Aber wir haben im Deutschlandfunk tatsächlich noch Formate, die viele Minuten dauern. Ich kann hier noch Interviews führen, die viele Minuten dauern. Das ist woanders ja gar nicht mehr möglich. Das heißt, es wird alles sehr reduziert. Die Süddeutsche hat immer noch Artikel, die genauso lang sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Zeitungen mit großen Buchstaben häufiger gelesen werden und öfter zitiert werden. Das heißt also, die differenzierte Berichterstattung wird auch nicht mehr von so vielen verfolgt. Wenn dann also unterschieden wird zwischen Bienen und anderen Fluginsekten oder wenn zwischen Glyphosat und anderen Pestiziden unterschieden wird, das kriegen einfach auch nicht so viele mit. Der andere Aspekt, den Sie angesprochen haben, und der ist mir schon wichtig, ich zitiere da nicht irgendwas wild von irgendwelchen Umweltschutzorganisationen. Ich bin selber Biologin, ich habe selber wissenschaftlich gearbeitet. Und wenn die Deutsche Ornithologische Gesellschaft mit ihren Untersuchungen rausgefunden hat, dass jede dritte Agrarvogelart nicht mehr vorkommt, die also vor 35 Jahren noch hier war, dass 88% der Kiebitze seit 1992 ausgestorben sind, also dass die Menge einfach nicht mehr da ist, dass 36% der Feldlerchen zurückgegangen sind seit 1980. Das nehme ich schon als wahr an. Das ist nicht irgendwas, weil irgendein NABU, BUND oder WWF jetzt meinte, sie müssen auf die Landwirtschaft eindreschen. Also ich kann sehr gut verstehen, dass sie sich immer wieder selbst angesprochen fühlen und das sicherlich auch oft zu Unrecht. Aber es gibt einen großen Teil in der Landwirtschaft, die wirklich industriell arbeiten. Es fehlen Heckenstrukturen, es sind riesige Felder, die werden intensiv gedüngt bzw. intensiv bespritzt und das sind wirkliche Agrarwüsten. Und seit einer gewissen Zeit gibt es eine intensivere Wahrnehmung, vielleicht auch, weil die Leute ihre Vorgärten nicht mehr so viele Vögel sehen. Also inzwischen ist es eben auch bei einigen angekommen, woran liegt das, dass es hier immer ärmer wird und immer stiller wird. Und dass man dann auch den Blick nicht nur in die Gewerbegebiete schickt, sondern eben auch in die Landwirtschaft. Das ist sicherlich für Landwirte ungemütlich und dass der Blick undifferenziert ist, ist unerfreulich. Aber dass da ein riesiges Problem besteht, das eben auch politisch so gelenkt ist und eben auch über die Preispolitik so betrieben wird, weil ja immer alles billig und in Mengen zur Verfügung stehen muss, das gilt es sicherlich anzuprangern. Ich finde es eigentlich erfreulich, dass inzwischen Menschen sich tatsächlich für sowas interessieren wie Wildbienen. Dass die überhaupt wissen, dass es wilde Bienen gibt. Das war vor 10 Jahren noch nicht der Fall. Also jetzt ist das Pendel vielleicht in die eine Seite ausgeschlagen für einen intensiveren Umwelt oder für eine intensivere Wahrnehmung des Umweltschutzes. Irgendwo in der Mitte liegt dann wahrscheinlich die Wahrheit. Und sicherlich kann ich es nicht retten und auch Sie, Herr Vreesmann, es nicht retten. Es ist natürlich auch der politische Wille, der da sein muss, um etwas umzustellen. Und es müssen auch Verbraucher mit am Strang ziehen, die einfach bereit sind, für weniger intensiv bewirtschaftete Flächen etwas mehr auszugeben. Fürs Brot oder für die Karotte.
Ich frage mich jetzt gerade, wo in unserer Diskussion dann die Rolle der Medien bleibt. Also ich denke, Herr Vreesmann hat einen Punkt, man muss viel differenzierter über viele Dinge wahrscheinlich berichten, die Leute auch breiter informieren, dass also nicht nur eine schmale Schicht von Leuten, die sich sowieso für diese Themen interessiert. Ich glaube, die haben relativ viel Berichterstattung, auf die sie zurückgreifen können, wo sie sich informieren können inzwischen. Aber bei der breiten Bevölkerung da Verständnis zu wecken, was heißt konventionelle Landwirtschaft, was heißt ökologische Landwirtschaft, die ja, wie ich in der Vorbereitung jetzt festgestellt habe, ja nur knapp 8% überhaupt der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmacht, aber natürlich sehr viel Berichterstattung bekommt, zumindest was ich wahrnehme. Wie kann man da differenziert berichten, dass es wirklich auf eine breite Öffentlichkeit zurückwirken kann? Die Frage stellt sich mir gerade. Britta, hast du da eine Antwort?
Ich frage mich auch, wie man diese breite Öffentlichkeit überhaupt dafür begeistern kann. Also das ist ja so etwas schwammiger Begriff, eine breite Öffentlichkeit. Aber ich habe oft das Gefühl, dass wir haben ja wirklich Hörer, auch mit Herrn Vreesmann, die sich differenziert auseinandersetzen, die auch einfach einen gewissen Bildungshintergrund haben und Interesse haben. Ich glaube, wir sind da privilegiert, aber ich weiß nicht, ob wir die breite Öffentlichkeit immer erreichen. Und ich glaube einfach nicht, dass die noch so lange zuhören oder so lange zuschauen. Ich weiß es einfach nicht.
Ich möchte gerne noch zwei Punkte bringen. Zum einen, für Sie als Fachjournalistin, auch in Ihrer Redaktion als Umwelt- und Verbraucher. Es war ja in den letzten 2 Jahren das Thema Volksbegehren zum Bienen, zum Rettet die Bienen, hieß es ja in Bayern. Da gab es in Bayern das erfolgreiche Volksbegehren, wo die Politik dann hinterhergelaufen ist. Dann gab es in Baden-Württemberg eine ähnliche Situation. Dann wurde in Niedersachsen der sogenannte Niedersächsische Weg auf den Weg gebracht. In Niedersachsen ist, bevor ein Volksbegehren gestartet wurde, beziehungsweise zu Beginn einer dazugehörenden Unterschriftenaktion, haben sich der NABU, ich glaube der BUND, das Landvolk, sprich das, der Landesbauernverband in Niedersachsen und die Landesregierung zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir etwas Ähnliches machen wie Rettet die Bienen in Bayern, aber im Konsens, im demokratischen Konsens, so wie sich das in der Demokratie so ein bisschen auch gehört, und haben letzten Endes da was auf den Weg gebracht, was ich jetzt nicht genau beurteilen kann, ob das so ein bisschen durch die letzte Bundesrechtsetzung vielleicht so ein bisschen ab Absurdum geführt wird. Nichtsdestotrotz, es wurde in der Sendung Umwelt und Verbraucher sehr intensiv über Rettet die Bienen in Bayern gesprochen. Und dann kam der Herr Söder und hat nochmal die Bauern gerettet, und dann wurde nochmal wieder, das ging, glaube ich, ein halbes Jahr in Umwelt und Verbraucher wieder hin und her. Ein bisschen wurde dann noch über Baden-Württemberg gesprochen, aber als dann in Niedersachsen Konsensveranstaltung war, da habe ich ehrlich gesagt in Umwelt und Verbraucher, also wenn ich ganz tief in meine Erinnerung kram, kann das vielleicht mal einmal vor. Für mich ist es eine Nachricht, dass in Niedersachsen Menschen sich zusammensetzen und im Konsens ein wichtiges Gesetz oder gewisse wichtige Gesetzpakete auf den Weg bringen, um die Umwelt zu schützen und dabei die Leute, die es machen müssen, auch mit ins Boot zu holen. Mhm. Und das ist nicht berichtet worden. Also sowohl im Deutschlandfunk meiner subjektiven Wahrnehmung nach, als auch in allen anderen Medien, wobei ich auch nicht genau überblicke, wie intensiv über Rettet die Bienen in anderen Medien berichtet
wurde. Ich gebe Ihnen da recht. Ich finde auch, das ist absolut berichtenswert. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob wir darüber berichtet haben. Ich bin auch nicht jeden Tag in dieser Redaktion. Aber ich gebe Ihnen da recht. Ich kann dazu nur zwei Sachen sagen, wie Medien funktionieren. Und ich denke, das ist auch durchaus anprangernswert. Also Sie haben es ja selber auch schon erwähnt, die Bayern haben damit angefangen. Und ganz oft wird dann eine Sache etwas totgeritten. Und wenn dann woanders ein Pferd losgaloppiert, was aber in dieselbe Richtung geht, dann wird da einfach nicht mehr hingeschaut. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben halt in jedem Bundesland einen Korrespondenten. Wenn jetzt aber dieser arme Mensch schon wieder mit irgendeinem VW-Skandal beschäftigt war, dann bleibt einfach keine Kapazität, um noch auf andere Dinge zu schauen. Es gibt ja auch zig Skandale in der Welt. Da wird wahnsinnig viel darüber berichtet und plötzlich hört man da nichts mehr von. Entweder darf da keiner mehr einreisen oder aber der Journalist, der lange gearbeitet hat, ist in Rente gegangen. Oder aber irgendwie gibt es eine Sättigung und keiner schaut mehr hin. Also es gibt so Dynamiken, die haben wir zum Teil selber nicht im Griff, beziehungsweise die sind auch einfach der personellen Stärke geschuldet. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist in der Tat berichtenswert. Und ich finde es auch schade, dass es nicht stärker vorkam.
Ja, und das ist ja vielleicht auch ein Teil des funktionellen Versagens des Journalismus, was wir immer wieder hier gerade nach Redaktionsschluss auch beklagen, dass das Laute und das Strittige besonders berichtet wird und das, was eigentlich im Konsens und von vielen Leuten getragen dann durchgesetzt wird, dass das so als normal hingenommen wird. Britta, du bist ja freie Journalistin. Das heißt, du arbeitest nicht nur für den Deutschlandfunk, aber hast du die Erfahrung auch gemacht, dass du mit gewissen Themen dann auch eher in die Medien kommst, also wenn es zum Beispiel eher um Biolandwirtschaft geht, als wenn du Probleme der konventionellen Landwirtschaft beschreiben würdest?
Also das tatsächlich nicht. Es kommt immer darauf an wen man sich wendet. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich auch in sogenannten Fachredaktionen nicht mehr unbedingt nur auf Fachleute treffe. Das ist ja generell ein Problem in den Medien, dass einfach nicht mehr so viel Geld ausgegeben wird. Die Zeitungen haben Probleme, wir haben Probleme. Das heißt also, wir haben nicht mehr unbedingt Fachleute in den jeweiligen Redaktionen. Also in einer Wissensredaktion müssen nicht unbedingt nur Wissenschaftler sitzen. Das heißt, ich habe dann manchmal wirklich ein Problem mit einem Thema, wenn ich das nicht irgendwie hübsch anschaulich sehr, sehr nett runterbrechen kann, dann will das keiner. Also wenn irgendein Kindergarten ein spitzen Bienenprojekt hat, das ist dann toll, weil da hat man nette Kinder und Bienen gehen eh gerade gut. Aber wenn ich jetzt irgendeinen nicht gut aussehenden Lurch habe, der aber irgendwo wieder vorkommt, weil da wirklich viele Menschen sich überlegt haben, wie man die Straße anders verlegt, die Bauern, die sich überlegt haben, dass sie halt einen Ackerrandstreifen breiter ausbilden und so weiter, das ist dann irgendwie, ach ja, nee, Lurch, ne? Also es geht jetzt nicht so sehr um konventionell oder bio, es geht tatsächlich eher darum, dass einige Redaktionen eher so hübsche Sachen haben wollen. Ja, und
die anderen das Schlimme, irgendwie das Skandalöse?
Nee, also das möchte ich wirklich ausschließen. Also zumindest im Deutschlandfunk, das muss ich verteidigen. Es geht nicht um skandalös oder es geht nicht darum, dass wir was Reißerisches bringen wollen. Aber wenn Tiere zum Beispiel, wenn Rinder von hier über Ungarn bis nach Kasachstan gekarrt werden, dann ist das eine Katastrophe und das muss auch angeprangert werden. Also, oder wenn bei Tönnies oder auch bei anderen Fleischverarbeitern die Zustände für Menschen, aber eben auch für die Zulieferer einfach katastrophal sind, dann muss das benannt werden. Und ich finde, bis es nicht besser ist, muss es auch benannt werden.
Ich würde Herrn Friesmann gerne noch fragen, was würden Sie denn vorschlagen, welche Art von Berichterstattung würden Sie sich wünschen?
Das hatte ich ja schon mal vorhin erwähnt, dass auch gerade außerhalb der Fachmagazine oft die Landwirtschaft nochmal eben so einen Seitenblick bekommt. Was ich gerade gedacht habe, es gibt ja den Begriff des Gender Mainstreaming oder des Diversity Management. Das heißt, es gibt Leute, die machen Fortbildung, die bieten Fortbildung an für Menschen, die sich mehr damit auseinandersetzen wollen, wie können wir denn gendergerechter arbeiten, gendergerechter kommunizieren, wie können wir auch Menschen, andersartig diskriminierte Menschen stärker einbinden und stärker kommunizieren. Will die Landwirtschaft jetzt auf gar keinen Fall irgendwie als rassistisch diskriminiert darstellen, auf gar keinen Fall, nur einfach sich mal Gedanken zu machen, wie können wir diese Grundeinstellung, Umweltschutz ist gut, Bio ist besser, konventionelle Landwirtschaft ist schlecht, einfach aus den Köpfen der JournalistInnen insgesamt herausbekommen. Und da öfter vielleicht auch mal in den Redaktionen nachzufragen oder auch zu kommunizieren, was da los ist. Vielleicht ist das eine Aufgabe der Landwirtschaft, des Sektors, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das aber auch, ich weiß nicht, ob es eine Bringschuld ist des Journalismus, aber vielleicht ist das tatsächlich auch mal eine Frage, die man sich in Redaktionen stellen muss. Ist das tatsächlich so? Ich meine, das kann man sich ja auch zu anderen Themen fragen. Wie geht's Kohlekumpels mit der Berichterstattung über den Kohleausstieg? Wie geht's Menschen in den neuen Bundesländern mit der Berichterstattung über den Überhang der AfD und potenzielle antidemokratische Tendenzen in Ostdeutschland? Dass man sich als Redaktion vielleicht auch öfter mal damit auseinandersetzt, was gibt's eigentlich für Gruppen, die wir einfach schlichtweg links liegen lassen? Das ist so ein Gedanke. Also wie gesagt, ich sehe da tatsächlich dieses Problem, dass die Landwirtschaft, was Sie ja auch schon sagten, die Journalisten leben alle in der Stadt, ganz viele JournalistInnen kennen gar keinen, wissen gar nicht, wie es in der Landwirtschaft ist. Wenn ich morgens aufstehe und durch einen Stall gehe oder über meinen Hof gehe, dann ist das natürlich eine andere Lebenswirklichkeit und eine andere Wahrnehmung, als wenn Sie morgens aufstehen und durch ein Treppenhaus und dann an vielen parkenden Autos vorbeilaufen. Und diesen kulturellen Unterschied zu überbrücken, das wäre, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Schritt.
Vielen Dank, Jan Friesmann, dass Sie uns als Hörer heute Ihre Zeit geschenkt haben. Und vielen Dank natürlich auch an Britta Fecke aus der DLF-Redaktion Umwelt und Verbraucher. Das war nach Redaktionsschluss heute mit Brigitte Baetz. Und wenn Sie selber einmal dabei sein wollen, mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns doch bitte an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss ist dann in einem Wort geschrieben.